ARD Sounds.
Jens, wo warst du am 19. April um 19.23 Uhr?
19. April? Ich muss jetzt mal überlegen, ist heute nicht der 19. April?
Ja.
Um 19.23 Uhr, ja, war ich hier mit dir und habe mich darauf vorbereitet, einen Podcast aufzuzeichnen.
Und hast gesehen, wie die Bayern die 35.
Ach so.
Meisterschaft klargemacht haben.
Ja, das kommt mir schon wieder so lange hervor, weil irgendwie sind sie gefühlt ja schon seit mindestens Anfang des Jahres Meister.
Ja, so ein bisschen, ne? Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Spieler das so ein bisschen gesehen haben, weil so wirklich Meisterfeier war da ja nicht zu sehen auf dem Platz.
Wieso? Also auf der Tribüne, Karl-Heinz Rummenigge und Dieter Hoeneß und Uli Hoeneß.
Für die war es, glaube ich, ein ganz normaler Sonntag,
wie
sie da mit ihrem Gläschen standen.
Gläschen Rotwein auf die Meisterschaft.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du in 10 Jahren gefragt wirst, die Saison, in der die Bayern zum 35. Mal Meister geworden sind, was bleibt dir davon in Erinnerung?
Wann sind die Bayern zum 35. Mal Meister geworden? Also die Frage
am 19.
danach,
April um 19.23 Uhr.
Ja, diese Frage, die wird als erstes in den Kopf kommen, weil bis dahin werden sie wahrscheinlich für mindestens 45 Mal Meister geworden sein. Ja gut, in 10 Jahren werden es wahrscheinlich 45 Titel sein. Nee, also ich finde, man kann schon so ein bisschen, Alex hat das in der vergangenen Folge, die wir zusammen gemacht haben, hier vor 2 Wochen ja auch gesagt, das hat schon so revolutionäre Elemente, finde ich. Und das, also dieser Fußball, den Vincent Kompany spielen lässt und den die Bayern jetzt in dieser Saison, vergangene Saison war es ja schon ähnlich, aber in dieser Saison haben sie ihn halt einfach komplett perfektioniert. Und das ist, vielleicht blickt man dann schon darauf, dass das der Beginn einer Ära war. Das kann schon sein.
Ja, mir wird in Erinnerung bleiben, dass wir an dem Tag den Rückblick auf den 30. Spieltag gemacht haben. Willkommen zum Bundesliga-Update.
Glaube ich auf keinen Fall.
Also, es ist erwartbar gewesen, deswegen fangen wir auch nicht mit den Bayern an und mit ihrer Meisterschaft, sondern mit dem wohl hitzigsten Duell des Wochenendes, der SV Werder Bremen gegen den Hamburger SV, das Nordderby, was wir vorab so ein bisschen als Notderby ausgerufen hatten, weil es halt eben nicht nur um Derby-Sieg, um die Nordmeisterschaft, sondern auch um ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ging. Und die hat sich der SV Werder Bremen geschnappt. 3:1 gewonnen, hast du damit gerechnet?
Dass es am Ende so klar wird, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich habe tatsächlich leicht Werder favorisiert vor dem Spiel, vor allem auch wegen der HSV-Ausfälle. Also ich finde, man hat ganz klar gemerkt, dass Vucevic fehlt. Nicht zuletzt beim 1-0. Ich glaube, mit Vucevic im Abwehrzentrum fällt dieses Gegentor nicht, auch wenn es an der Stelle auch noch ein Absprachefehler war und nicht Torunariga, der Ersatz von Vucevic, da irgendwie allein schuldig ist, sondern eigentlich muss Remberg, der verteidigt ja da 1 gegen 1 gegen Stay, muss da eigentlich dann dranbleiben und lässt ihn dann so leicht laufen und dadurch hat er halt diesen Freiraum zwischen den beiden. Jens Stay, der Werderaner, der dann das Tor köpft. Aber trotzdem war das so mit ein Punkt oder für mich der Hauptgrund zu sagen, ich sehe eigentlich Werder vorn. Aber das hat sich ja dann am Ende irgendwie schon sehr, ich finde, fast eindrücklich bestätigt, oder?
Ja, ich finde, in dem Spiel ist halt auch sehr viel für Werder gelaufen. Dass halt Jens Day mitmachen konnte, hat man ja allein an den Toren gesehen, wie wichtig das war. Über 90 Minuten reicht es dann wohl noch nicht, aber ich glaube, alle im Verein haben alles dafür getan, dass er auf dem Platz stehen kann. Und dann hattest du halt ein paar Schiedsrichterentscheidungen, worüber sich die Hamburger dann ja auch im Nachhinein beschwert haben, die halt nicht pro HSV gelaufen sind, sag ich mal.
Ja, das finde ich ist auch total berechtigt. Siehst du das anders? Also ich finde die rote Karte gegen Otille, also nicht die, die nachher zurückgenommen wird, das ist schon richtig, dass sie zurückgenommen wird, die zweite rote Karte, aber die rote Karte gegen Otille, die Bestand hat, das finde ich schon wirklich hart.
Ja, hart finde ich auch. Ich finde nicht unberechtigt. Ich finde halt, es gab zwischen Hoffenheim und Dortmund eine ähnliche Szene, wofür es gar nichts gab. Dann sind wir halt wieder beim Thema klare Linie. Du weißt nicht so genau, worauf du dich einlassen kannst. Aber ja, insgesamt finde ich trotzdem auch verdienter Sieg für die Bremer.
Ja, Werder, finde ich, ist auch, das ist auch so irgendwie so ein Learning für mich aus den vergangenen Wochen. Die sind gut darin, diese Rolle, die sie ja, also irgendeiner muss ja dann den Lead übernehmen in so einem Match. Und das ist ja absehbar bei der Spielweise der Hamburger und dann vor allem auswärts, dass du dann als Werder Bremen das Spiel bestimmen musst. Und ähnliche Situationen gab es in den vergangenen Wochen ja immer wieder mal. Und auch wenn das dann nicht immer erfolgreich für Bremen gelaufen ist, finde ich, hat Daniel Thun da schon so eine Art, ich will nicht sagen Selbstverständlichkeit, aber das wäre zu weit gegriffen, aber er hat schon gute Modi gefunden, wie Werder dann damit umgeht. Ne? Also jetzt auch wieder mit einer sehr, sehr fast dominanten Herangehensweise, vor allem in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit bis zum Platzverweis gibt es dann so eine Phase, wo es ein bisschen anders läuft, aber so grundsätzlich so mit ja im Ballbesitz 2-3-5 teilweise die Flügel überladen mit beiden Außenverteidigern, trotz Viererkette, beide Außenverteidiger zeitgleich immer mit hoch, also dieses auch beim 1-0. Da gibt es erst die Flanke von der linken Seite von Demann, die rutscht einmal komplett durch den Strafraum durch. Sugawara steht erst im Strafraum, der Rechtsverteidiger auf der anderen Seite, geht dann aus dem Strafraum raus, nimmt den Ball wieder auf und flankt wieder. Das ist vom HSV auch nicht gut verteidigt, über das Zentrum haben wir gerade schon gesprochen, aber auch so die Strafraumbesetzung in dieser Szene, Werder hat 4 Spieler im Strafraum und noch direkt an der Linie, 3 davor. Das fand ich schon gut. Natürlich ist das risikoreich. In der zweiten Halbzeit passen sie es, glaube ich, auch deswegen ein bisschen an. Du siehst es ja beim 1-1. Da verteidigt Koulibaly dann schon auch so ein bisschen gutgläubig gegen Glatzel.
Ich glaube, er spekuliert dann auch darauf, dass halt das Tor zurückgenommen wird, dass er da das Foulspiel kriegt, was keins war.
Nee, das ist kein Foul. Er ist ja auch sehr jung. Er muss sich dann vorher ein bisschen absetzen. Ich weiß nicht, ob er darauf spekuliert, dass Glatzel den Ball in den Fuß bekommt, weil er ja sehr eng steht an ihm. Und eigentlich ist er die einzige Option, Glatzel halt in den Raum hinter ihm zu schicken. Deswegen, da hat er halt eine Sekunde zu spät, glaube ich, realisiert, was wirklich abgeht. Und dann versucht er sich da mit so einer halben Einlage irgendwie in so einen Foul zu retten. Ist natürlich aber auch ein Top-Abschluss von Glatzel dann gewesen.
Voll. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir bei diesem Spiel über Traumtore reden können.
Ja, es bleibt bei den Veteranern. Jetzt haben sie 3-mal getroffen. Schmid muss am Ende ja eigentlich noch das 4-1 machen. Der steht komplett frei vorm Tor. Bei diesem Fehler von Heuer Fernandes, der Fehler, das ist beim 3-1, ne? Genau, wo er den Ball in den Fuß von Bittencourt spielt. Ja. Und Bittencourt schaltet dann perfekt schnell und dann legt Schmid auch noch mit der Hacke ab, glaube ich. Und Pretters macht das Tor dann, genau. Ja. Das ist beim 3-1. Aber dann gibt es am Ende ja noch so eine Situation. Hamburg muss ja dann irgendwie schon noch versuchen, irgendwie zurück ins Spiel zu kommen. Und dann gibt es nochmal so eine Situation, wo der HSV offen ist. Und,
aber halt auch in Unterzahl.
Ja, na klar. Natürlich nutzt Werder die Unterzahl an der Stelle total, genau, glaube ich, auch wie grundsätzlich im Verlauf dieses Spiels, weil dem HSV werden damit ja die Mittel zurückzukommen mehr oder weniger genommen. Und trotzdem macht Werder das gut, finde ich. Und so grundsätzlich in der Rückbetrachtung bleibt aber ja schon noch der Eindruck, oder siehst du das anders, dass sich Werder immer noch schwer tut aus den Ansätzen, die sie kreieren, auch jetzt vielleicht ein bisschen nachhaltiger und selbstverständlicher, als es über weite Strecken der Saison war, daraus dann auch wirklich Kapital zu schlagen und dann halt auch eben Tore zu erzielen.
Weil ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt ändert, weil so ein Derby-Sieg halt einfach nochmal einen extra Push gibt. Du siehst halt, dass du deine Chancen trotzdem noch hast im Kampf um den Klassenerhalt. Und ich finde, bei Bremen hatte ich ganz oft den Eindruck, dass das ein Thema des Selbstvertrauens ist. Weil du keinen vorne drin hattest, der super selbstverständlich genetzt hat, außer Jens Day, der halt immer noch der Topscorer ist, aber jetzt ausgefallen ist 2 Wochen. Der hat ja selbst auch von sich gesagt, dass er findet, er hat gar kein so gutes Spiel gemacht. Jetzt ein bisschen komisch klingt, wenn du einen Doppelpack gemacht hast. Aber ja, der ist halt nicht 100% fit. Und wenn der eine, der das Selbstvertrauen hat zu netzen, dann fehlt, dann merkst du halt, was für schwierige Wochen das für Bremen waren.
Ja, das stimmt. Ich wünsche Werder auch, dass das tatsächlich dann jetzt sehr verfängt. Ich finde, du darfst in diesem Spiel unter diesen besonderen Voraussetzungen darfst du bestimmte Parameter einfach auch nicht unterschätzen, ne? Also auch Lokonga fehlt vielleicht neben Remberg auf der 6 beim HSV dann der wichtigste Mittelfeldspieler. Und es sind ja Tore, alle 3 Tore von Werder, beide Torschützen, sind ja Achter, sind ja die beiden Achter, Puertas und Stay. Und das sind ja dann so Nachrücker-Geschichten auch. Und du darfst halt auch nicht vergessen, beim 2-1 durch Stay zum Beispiel, gibt's für meinen Geschmack vorher ein klares Foul an Omari von Milosevic ist es, glaube ich. Der trifft den Ball nicht und dadurch kommt es erst überhaupt dazu, dass Day in dem Zentrum angespielt werden kann. Und vielleicht fehlt Omari dann da auch in der Situation. Und Stay hat dann, das ist ein super Tor von Stay, aber der hat auch unnormal viel Zeit, um Maß zu nehmen und den dann da oben reinzuschlenzen. Und das sind halt so Dinge, die darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Und trotzdem, das kann Werder natürlich schon auch jetzt echt nochmal einen Push geben, dass sie dieses Derby dann gewinnen. Aber auch ganz geile Choreo vorm Spiel, oder?
Voll geile Choreo. Ja. Und vor allem hat sich das ja auch dann so bewahrheitet. Die hatten ja diese riesige Krake und so nach dem Motto, wir ziehen euch jetzt nochmal Richtung Untergang, mehr oder weniger. Und wer weiß. Also wie gesagt, nach Punkten aufgeschlossen mit dem HSV. Ich glaube, da könnte im Endspurt dann tatsächlich was gehen. Es gab natürlich auch unschöne Szenen, die teilweise zu einem Derby dazugehören, teilweise natürlich völlig drüber waren. Die Pyrotechnik, die in Richtung Bremer Spieler dann nach dem Spiel geflogen ist. Es wurde im Gästebereich eine Toilette angezündet. Also da hat man wirklich Bilder gesehen, wie da Flammen rausschießen. Da hat sich der HSV auch nochmal dazu geäußert auf seiner Seite und hat gesagt, hier wurde Pyrotechnik nicht mehr als atmosphärisches Element eingesetzt, sondern als Mittel der Konfrontation. In dem Moment, in dem sie gezielt in Richtung von Menschen eingesetzt wird, sprechen wir nicht mehr über Fankultur, sondern über konkrete Gefährdung. Ja. Kann man nicht besser ausdrücken.
Ist so, ja. Hat da nichts zu suchen. Ist natürlich komplett. Also ja. Klar, Derby geil. Ich mag auch dann diese hitzige Atmosphäre und so, aber es gibt halt einfach auch Grenzen.
Ja, und bei allem Frust. Also du musst dann nicht Feuer legen und Menschenleben in Gefahr bringen. Das verstehe ich dann auch nicht. Und es sind ja eben noch 4 Spiele der HSV, aber noch gegen Hoffenheim, Frankfurt, Freiburg und Leverkusen. Also alles Teams, ja, die oben noch irgendwie Hoffnung haben, die Saison erfolgreich abzuschließen. Also da wird keiner austrudeln lassen.
Nee, das ist nicht total ungefährlich für den HSV, sehe ich auch so. Und Werder ist natürlich auch alles andere als raus aus der Nummer.
Absolut.
Das ist jetzt so ein Momentum, kann ja innerhalb von einem Spieltag dann auch direkt wieder kippen, ne? Auch wenn so ein Derby-Sieg natürlich, und das sollen alle Werder-Fans dann natürlich auch genießen, auch wenn das natürlich einen besonderen Push für die letzten Spieltage geben kann.
Aber jetzt als nächstes gegen Stuttgart auch keine leichte Aufgabe. Ja. Wir kommen zum nächsten Spiel und das hat mit einem emotionalen Moment begonnen und mit einem geendet. Wir fangen mal vorne an. Also so eine Atmosphäre beim ersten offiziellen Arbeitstag hätte ich dann auch gerne.
Hattest du doch.
Ich hätte
also
nur...
Also hier zumindest bei uns.
Keinen Bock auf...
Ich kann mich noch erinnern, wie ich da stand.
Ja, ja. Eisern Anne. Nee, aber ich hätte an ihrer Stelle auf jeden Fall auf das verzichten können, was da vor dem Spiel los war. Die ganzen Fotografen, die sich um sie geschart haben. Ich glaube, ihr selbst ist es sehr unangenehm gewesen, dass dieser ganze Fokus dann auf ihr lag. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Hacking vielleicht auch gesagt hat, so, ey Jungs, die ganze Welt guckt heute zu. Seht mal zu, dass ihr eine ordentliche Leistung auf den Platz bringt, weil das haben die Wolfsburger dann tatsächlich hingekriegt.
Ja, zumindest in der Anfangsphase. Und es ist natürlich doppelt unangenehm für Marie-Louise Ether. Ich finde, man sieht das nach dem 0-1. Sie verändert die Aufstellung und das taktische Gefüge ja so ganz leicht, aber auf einer entscheidenden Position. Baumgart hat zuletzt eigentlich immer 3-5-2 gespielt mit einem sehr dichten Zentrum, 2 Achter. Und dann ein Sechser mit Khedira und eigentlich war das ja dann eher auch so ein bisschen, ja, teilweise wie 3 Sechser. So. Vielleicht, um darauf zu reagieren, weil Baumgart halt immer dieses massive, eher defensive Zentrum hatte, hat Dieter Hecking 2 Zehner aufgestellt. Und einer davon ist mit Wimmer irgendwie so einer der schnellsten Spieler im Kader von Wolfsburg. Mhm. Und Marie-Louise Ether ist hingegangen und hat aber dieses massive Dreierzentrum aufgelöst zugunsten eines Offensiven zusätzlich.
Was also ja mit einem eigentlich erwartbar war, ne, bei ihrer Herangehensweise.
Ja, genau. Das ist jetzt die Frage. Hat jetzt Dieter Hecking darauf spekuliert, dass sie dann mit einem weniger im Zentrum spielt und dann mit einer etwas offensiveren Ausrichtung Lücken zu nutzen? Genau das ist nämlich dann ja beim 1-0 passiert, wo Wimmer sich den Ball tief abholt und mit seinem Tempo dann das Zentrum überläuft und Khedira kommt dann am Ende nicht mit und dann gibt es halt auch noch diesen super Abschluss, aber da fliegt ihr quasi so ihr eher offensives Denken direkt am Anfang um die Ohren. Und ich finde, bei diesen Einstellungen, als dann die Kamera sie gezeigt hat, wo sie dann irgendwie sagt, so Leute, jetzt kommt wieder zurück ins Spiel und so, da merkt man schon so, oh Mist, ey, das hätte ich mir jetzt ganz anders vorgestellt.
Ja, natürlich hat sie sich das anders vorgestellt. Man muss aber halt auch sagen, es waren am Ende 26-5 Torschüsse. Also da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen für Union. Sie kann halt nicht selbst aufs Feld gehen und die Torchancen nutzen, die ja auf jeden Fall da waren. Und ich finde, so gerade gegen Ende, als Union dann nochmal zurückkommt, das 1-2 macht und ihr eigentlich das 2-2 auf dem Fuß hat, du hast halt bei Wolfsburg einen super Tag für Grabara. Das war auch super wichtig und ja, es hat in der letzten Konsequenz so ein bisschen gefehlt, da sehe ich jetzt aber nicht taktisch Probleme bei ihr.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde auch, dass die Reaktion in der zweiten Halbzeit ist die Reaktion ja eigentlich genau die richtige. Ich hatte so den Eindruck, am Anfang hat das Team von Union mit dieser geänderten Herangehensweise entweder etwas schwer getan, also es war wieder eine sehr, sehr tiefe Ordnung. An der Mittellinie sind erst die Gegenspieler aufgenommen worden und das war dann ja auch irgendwie so sehr reaktiv und ohne, dass sie selbst irgendwie was fürs Spiel an den Start bekommen haben. Das hat Wolfsburg in der Anfangsphase dann irgendwie ja so stark gemacht und die Reaktion darauf, dann in der zweiten Halbzeit die Ordnung hochzuschieben, auch, ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine wirkliche Vorgabe war, aber du hast dann Tom Rothe nicht mehr als tatsächlich fünften Abwehrspieler gehabt, sondern eher als zusätzlichen Flügelstürmer auf der linken Seite. Also die ganze Ordnung viel mehr in Richtung Offensive zu verändern, das ist natürlich genau die richtige Reaktion gewesen. Und es ist ja am Ende natürlich unglücklich, dass sie das 0-2 dann direkt bekommen, weil man auch sagen muss, das ist von Eriksen einfach mega. Also da siehst du halt auch einfach, dass der Typ, es gibt wenige Spieler, die so ein starkes Spielverständnis haben in der Bundesliga. Der schaltet sofort mit dem richtigen Gedanken, mit dem ersten Kontakt. Ich finde, das hat man in dem Spiel auch an vielen Stellen gesehen, dass der einfach so eine Spielintelligenz hat, die man nicht trainieren kann, sondern die hat er einfach. So, und dadurch entsteht halt diese Situation, wo es dann 0-2 steht und du hast eigentlich vielleicht sogar mit dem richtigen Gedanken in die zweite Halbzeit starten, dann direkt den nächsten Rückschlag kassiert. Ja. Und trotzdem spielt sich Union ja, also rausspielen ist jetzt vielleicht auch übertrieben, es sind auch wieder viele Standards dabei, du kannst ja auch nicht das komplette Baumgart-Ding und vielleicht sogar auch die Jahre davor.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja nicht erst unter Baumgart gekommen, das ist ja die DNA, die Union eigentlich seit dem Aufstieg hat.
Ja, und das änderst du natürlich nicht innerhalb von einem Tag. Aber wie hast du es denn dann wahrgenommen in der zweiten Halbzeit? Also klar, du hast gerade gesagt, der Ausgleich wäre verdient gewesen, ja. Aber hast du schon gesehen, dass sie versucht, Dinge bewusst anders anzugehen?
Davon habe ich nicht so viel gesehen. Ich fand es auch ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil Wolfsburg dann halt auch, finde ich, in der zweiten Hälfte extrem nachgelassen hat. Also da ging ja nach vorne eigentlich gar nichts mehr. Die haben, glaube ich, dadurch, dass sie früh dieses 2-0 gemacht haben, ging es eigentlich nur noch darum, das zu verteidigen.
Die Frage ist, dann bist du beim Henne-Ei-Thema. Also ich bin bei dir, Wolfsburg wird dann natürlich viel, viel passiver, aber ist es vielleicht auch, weil Union einfach es schafft, die Ordnung so weit hochzuschieben, dass die Wolfsburger dann immer nur in der Rolle, in der Union ganz zu Anfang des Spiels war, in dieser nur reagierenden Rolle dann war. Und man kann da jetzt natürlich noch wenig Schlüsse draus ziehen, welchen Effekt dieser Wechsel auf Marie-Louise Ether haben kann. Ich persönlich hatte den Eindruck, sie scheint die Mannschaft da schon zu erreichen, also die glauben ihr schon.
Das auf jeden Fall, ja.
Das ist ja schon mal sehr, sehr wichtig. Ja. Und sie hat für mich jetzt erstmal die richtigen Schlüsse gezogen, wenn das alles dann Trainervorgabe war. Das weiß man ja auch nie so genau. Manchmal entstehen solche Dinge ja dann einfach im Verlauf des Spiels.
Ja, und auch einfach durch den Trainerwechsel, egal erstmal, wer da steht. Es hat mich auf jeden Fall gewundert, wie die Wolfsburger zu Beginn aufgetreten sind. Und vielleicht war es auch, weil es das Jubiläum von Maximilian Arnold war. Und der war richtig emotional danach im Spiel.
Pure Erleichterung. Ich bedanke mich bei den Jungs, dass sie mir das so ein. Das 400. mit dem Sieg so schenken.
Ja. Boah, Wahnsinn. 400. Spiel. 2 Punkte sind es jetzt nur noch auf den Relegationsplatz. Und für Wolfsburg geht es weiter gegen Gladbach, Union dann in Leipzig. Und warum sind es nur noch 2 Punkte auf dem Relegationsplatz? Weil St. Pauli nur 1-1 gespielt hat gegen Köln. Trotz Führung, wofür St. Pauli schon sehr, sehr viele Chancen gebraucht hat, um überhaupt das 1-0 zu machen. Aber am Ende kann Köln ausgleichen durch einen Elfmeter. Und ich frage dich, einen berechtigten Elfmeter?
Ich finde ja.
Du findest ja? Hm? Ich habe mir die Szene heute mehrmals nochmal angeguckt. Und ich bin immer noch der Meinung, wie auch am Freitag schon, Kaminski trifft Metz zuerst. Er trifft ihn am Fuß und dann kommt erst die Berührung von Metz, die quasi in seine Wade geht.
Ja, aber ich finde, das, was Metz gegen Kaminski macht, ist keine Berührung, sondern einfach ein Foul. Also er hindert ihn ja daran, weiterzulaufen.
Ja.
Und der Treffer vorher ist ja eher eine Berührung. Also da bin ich auf keiner Foul-Ebene und deswegen finde ich, ist das gerechtfertigt.
Ich fand die Entscheidung schon sehr hart, weil St. Pauli halt dann einfach auch in einer Phase war, wo ich dachte, okay, die könnten diese 3 Punkte wirklich holen. Ist jetzt, also unabhängig davon, ob ich jetzt dafür bin, dass Köln gewinnt oder St. Pauli, war es halt einfach, finde ich, eine verdiente Führung von St. Pauli. Es war, finde ich, ein bisschen dumm auch von Metz, in der Situation überhaupt dahin zu gehen, weil Kaminski wäre wahrscheinlich mit dem Ball ins Aus gelaufen oder hätte maximal noch das Außennetz treffen können von dem Winkel. Aber so ist es am Ende doch eigentlich ein gewonnener Punkt für Köln und 2 verlorene für St. Pauli.
Ja, wobei ich da nicht ganz mitgehe mit dir. Ich finde, in der zweiten Halbzeit wird mir St. Pauli zu unambitioniert im Spiel nach vorn. Also in der ersten Halbzeit finde ich St. Pauli, und das haben wir, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, finde ich St. Pauli richtig gut, teilweise, stellenweise, weil, also wenn ich an die erste Torchance von St. Pauli denke, das ist so ein Torschuss von Utonji. Das ist eine Ballbesitzsequenz von fast einer Minute. Geht los mit irgendeinem Einwurf, dann verlagern sie das Spiel mal einmal auf die linke Seite der Kölner, dann spielen sie wieder zurück, also sie locken Köln erst auf eine Seite. So, und dann kommt Sinani mit so einer Bewegung aus dem Zehnerraum in den Sechserraum rein, holt sich da den Ball ab. Doppelpasssequenz mit Rasmussen im Zentrum und dann spielen sie dadurch Irvine frei und auf einmal ist da Dynamik drin und Tempo drin und das alles ohne einen einzigen hohen Ball, ohne irgendein zweite Bälle gematche, sondern einfach, weil das eine gute, ein gut angelegter Spielzug ist. Mhm. So, und dann entsteht über eine Flanke auch im Zentrum eine Torchance für Utonji, der macht, finde ich, das am Anfang auch richtig gut, erster Kontakt genau richtig, legt an seinem Gegenspieler den Ball vorbei, Simpson Pusey ist es und er schließt dann außer Drehung ab und der Torabschluss ist dann nicht so gut und Schwäbe ist da und hält ihn dann, so ein, ich glaube es ist ein Linksschuss dann vom 5-Meter-Raum. So, sowas, das ist für einen Abstiegskandidaten auf keinen Fall selbstverständlich, das finde ich super. Ja. So, und in der zweiten Halbzeit, du merkst nach der Führung, das ist ja nach einer Standardsituation, weil ganz selten trifft St. Pauli ja anders. Und dann habe ich so den Eindruck, weiß nicht, hast du das anders wahrgenommen, hat St. Pauli auf einmal was zu verlieren. Und dann werden sie mir zu unambitioniert, fallen viel zu tief und holen Köln für mich dadurch eigentlich so richtig ins Spiel erst rein.
Aber ich fand, du hast ja auch an diese Atmosphäre in diesem Stadion, ne, das war unfassbar laut. Also zumindest so, wie ich es am Fernseher wahrgenommen habe und auch von unserem Reporter, der vor Ort war. Es war richtig laut, du hattest halt diesen Dom außenrum, du hattest... So, die hatten vorher auf ihrer Seite geschrieben, sie wollen gerne das Feuerwerk, das für nach dem Abpfiff geplant ist, dann auch auf dem Spielfeld entzünden. Und ich finde, das haben sie versucht. Und auch in der zweiten Hälfte hast du gemerkt, dass das Stadion spürt, dass da schon noch was, also dass sie immer noch weiter versuchen, aber dass dann vielleicht diese Selbstverständlichkeit ein bisschen abhanden gekommen ist.
Ja, das hat natürlich auch ein bisschen was mit dem FC zu tun, die versuchen dann progressiver zu sein, versuchen auch ihr Spiel mehr, viel mehr in die Hälfte von St. Pauli zu verlagern. In der ersten Halbzeit war mir Köln phasenweise auch wirklich ein bisschen zu abwartend. Sowas, wie ich da gerade beschrieben habe, diese Chance von Utonji, das ist was, was mir zum Beispiel in Köln fehlt. Du brauchst natürlich dann auch irgendwie so einen Spielertypen wie Sinani, ja. Mit Waldschmidt hätte Köln so jemanden vielleicht. Vielleicht kann man das aber sogar auch mit jemandem wie Johannesson oder so mal an den Start bekommen. Und das ist so, deswegen finde ich es. Ja, es ist schon außergewöhnlich, was auf St. Pauli für einen Abstiegskandidaten gemacht wird, aber am Ende ist es dann trotzdem zu wenig und ich finde, es ist gerechtfertigt, dass der FC in diesem Spiel das Ding noch ausgleicht, weil St. Pauli für mich zu passiv wird am Ende. Und der FC dadurch erst so richtig in dieses Spiel reingeholt wird, finde ich. Und dann ist der Punkt, finde ich, gerecht, auch wenn er St. Pauli nicht weiterhilft und dem FC dann ein bisschen mehr.
Ja, ich meine, das sind jetzt weiterhin 5 Punkte auf den Relegationsplatz. Und da sind einige Teams, die punktgleich mit den Kölnern sind. Ja, wir machen mal weiter, würde ich sagen. Wir bleiben aber so ein bisschen im Tabellenkeller, weil Gladbach gegen Mainz gespielt hat am Sonntag. Es war am Ende auch ein 1:1. Wem hilft denn da der Punkt mehr?
Ja, auf jeden Fall Mainz, oder?
Ja, also ich habe das Gefühl nach Abpfiff gehabt, okay, jetzt ist Mainz auf jeden Fall aus der Verlosung raus.
Ja. Die haben ja auch so gejubelt, als wären sie es, ne? Dafür, dass sie irgendwie auf den letzten Metern da ein 1-1 in Gladbach gerettet haben.
Aber ich meine, 8 Punkte Vorsprung auf die Relegation bei nur noch 4 Spielen.
Ja, definitiv.
Ja, eigentlich ähnlicher Spielverlauf wie bei St. Pauli. Ne?
Aber fühlte sich doch auch am Ende irgendwie verdient an, oder hast du das anders wahrgenommen?
Nö, ich finde auch, dass das verdient war. Ich finde, dass Mainz schon am Anfang sehr zurückhaltend war, wo vielleicht wirklich einfach noch die Nachwehen von Donnerstag waren. Ich meine, es war nicht viel Zeit und es ist ja, das hat ja nicht nur Kraft gekostet, das war jetzt keine ultralange Auswärtsreise nach Straßburg, aber es ist ja halt einfach so diese englischen Wochen, die Mainz dann hinter sich hatte, haben Kraft gekostet und vor allem für den Kopf, weil du so nach diesem Sieg im Hinspiel das schon so ein bisschen zum Greifen nah hattest, in dieses Halbfinale in der Conference League einzuziehen.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob sie vielleicht auch Gladbach möglicherweise noch ein bisschen anders erwartet haben, weil Gladbach war schon, finde ich, sehr destruktiv das ganze Spiel über. Also sie haben ja eigentlich, klar, das 1-0, das ist ein schönes Tor, Aber danach ist dann Gladbach ja vor allem, also wirklich nur auf Umschaltsituationen aus und versucht das am Ende dann ja auch über die Zeit zu retten. Ne? Mhm. Also sie haben ja auch ohne Honorar angefangen mit Bolin und haben mit Stöger noch im Zentrum angefangen, um Dreier-Mittelfeld zu haben, was auch wirklich gut und aggressiv gegen den Ball ist. Und da merkst du schon, wo das herkommt. Ne? Also auch Bolin ist, glaube ich, vor allem wegen seiner Arbeiterfähigkeiten gestartet oder auf den Platz geschickt worden von Eugen Polanski anstelle von Honorar, der ja wahrscheinlich so der noch etwas kreativere Typ ist, der auch noch mal überraschendere Ideen hat, der dir vielleicht aber, wenn es darum geht, wirklich so ein Ding wegzuverteidigen, nicht so sehr hilft.
Aber das heißt ja, dass Eugen Polanski damit gerechnet haben muss, dass sie eher ein 1-0 verteidigen.
Ja,
Ich hätte schon eher Honorar erwartet, so um sich durch Mainz durchzukombinieren quasi.
Ja, aber das muss er aber erstmal schaffen. Ne? Mhm. Also sich durch Mainz durchzukombinieren, das gelingt ja ganz anderen Mannschaften nur sehr, sehr schwer.
Das stimmt.
Und ich persönlich finde, dafür, dass Gladbach dann Mainz so sehr die spielgestaltende Rolle überlassen hat, mit jeder Minute im Spiel mehr, dass Mainz das schon auch nach und nach immer besser hingekriegt hat, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Also die haben sich ja auch gute Chancen rausgespielt.
Die hatten auch schon in der ersten Hälfte einige gute Chancen, wo Gladbach sich jetzt nicht hätte beschweren können, wenn es da 1-1 steht.
Aber das ist ja dann auch wieder eine Facette, die wir vielleicht auch Urs Fischer gar nicht so sehr zugetraut hätten. Ne? Dass er auch mit so einem eigentlich ja schon sehr auf Aggressivität und Intensität ausgerichteten Team wie Mainz es dann schafft, also Nebel und Amiri starten zeitgleich, zwei Kreativspieler im Zentrum. Das sagt für mich alles darüber aus, dass das jetzt anders ist, was Urs Fischer in Mainz macht, als das, was bei Union passiert ist damals.
Ja, du hast ja auch vorhin nach Abpfiff gesagt, das sind gar keine fischerischen Statistiken oder wie du es genannt hast.
Nee, also 88% Passquote bei über 600 Pässen, die gespielt wurden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Gladbach halt wirklich dann mit jeder Minute quasi destruktiver wurde. Ne? Je tiefer der Gegner steht, desto unbehelligter kannst du natürlich auch Pässe spielen. So. Und trotzdem sind das Werte, die da wäre Urs Fischer in zwei Spielen bei Union reingekommen. Zweimal 44% Passquote.
Aber es ist schon spannend in der Tabelle. Ne? Jetzt Köln, Gladbach, Hamburg und Bremen punktgleich bei 31 Punkten.
Ja.
Union 32, Mainz, wie gesagt, 34 Punkte.
Umso bitterer natürlich für Gladbach, dass das dann am Ende so eine, ist ja auch ein Unfallelfmeter, der berechtigt ist.
Mhm.
Engelhardt fault, aber er will nicht faulen. Er muss vielleicht auch, der Weg ist aus dem Strafraum raus.
Ja, ist halt auch ganz knapp noch im 16er. Ne?
Und er muss da vielleicht auch gar nicht mit der Intensität noch hinterher. Ja, das ist natürlich maximal bitter. Und wir haben hier ja schon darüber geredet, dass dieses, wenn sie 33 Punkte hätten, könnte man ja fast sagen, das wären 7 Vorsprung gewesen auf St. Pauli. Okay, damit kannst du eigentlich auch schon einen Haken hinter Gladbach machen. Und jetzt auch bei dem Restprogramm, das die Gladbacher haben?
Ja, aber es ist relativ wahrscheinlich, dass Gladbach nicht mehr Tabellenletzter wird.
Nee, das stimmt.
Heidenheim hat nämlich auch verloren gegen Freiburg mit 1-2. Auch wieder, finde ich, sehr viel Moral gezeigt und ja auch noch nach dem 0-1 ausgeglichen. Hätte auch die Chance gehabt, das 1-2 nochmal auszugleichen und vielleicht einen Punkt zu holen. So kommt es halt ziemlich sicher zum Endspiel gegen St. Pauli, weil wenn St. Pauli das gewinnt, dann ist Heidenheim weg.
Das ist nächste Woche, ne?
Mhm.
Crazy. Ist das Samstag? Samstagnachmittag?
Boah, du fragst Sachen. Erzähl du mal vom Spiel, ich gucke in der Zeit nach.
ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Also Heidenheim hat wieder Phasen, gerade zum Anfang, wo ich sage, auch da finde ich, finde es einfach, es ist immer risikoreich, aber ich finde es gut, wenn Mannschaften versuchen, Fußball zu spielen und nicht von vornherein nur darauf aus sind, das Spiel zu zerstören. Und das ist bei Heidenheim, finde ich, auch so. Und das ist im Laufe der Saison immer besser geworden. Und sie belohnen sich nie dafür, weil am Ende halt einfach die individuelle Qualität nicht da ist. Aber so, was so die Struktur auf dem Platz angeht und die Ideen, wie sie mit dem Ball umgehen. Auch so dieses, was ich gerade bei Sinani beschrieben habe. So eine gegenläufige Bewegung, dass mal der eine entgegenkommt, der andere geht dann mal tief dafür und so. Das haben die alles drin. So, es bringt ihnen halt am Ende nichts, weil sie am Ende gegen eine viel, viel cleverere Freiburger Mannschaft das Spiel verlieren, die halt auf Freiburg Art und Weise gewinnt.
Es ist übrigens Samstag 15:30 Uhr. Okay. Also zu hören in der großen Bundesliga-Konferenz. Wir müssen aber auf jeden Fall auch über Freiburg reden, finde ich, weil was haben die denn für einen April hingelegt bisher? Die haben zum Auftakt verloren, ganz knapp gegen die Bayern mit 2-3 und seitdem alles gewonnen.
Ja, das ist
in allen Wettbewerben, also klar, DFB-Pokal steht jetzt erst noch an, aber halt in der Europa League gewonnen, in der Bundesliga gewonnen. teilweise ja auch echt knappe Dinger, aber sie ziehen sie am Ende.
Ja, und das ist halt einfach auch null selbstverständlich, dass der SC Freiburg in 3 Wettbewerben vertreten ist und du hast irgendwie so dieses Gefühl, ja okay, dann gewinnen die halt so ein Spiel gegen Heidenheim mit einer gewissen Selbstverständlichkeit.
Mhm.
Und das...
Wobei sie, finde ich, schon auch Glück hatten, weil beide Schüsse aufs Tor, die dann reingegangen sind, waren auch abgefälscht.
Ja, na klar. Das ist so. Das ist auch, sie waren jetzt ja nicht ultra dominant oder so. Aber ich finde, nach der Einwechslung, sie kriegen, also erstmal mit dem 1-0 in die Pause gehend, muss dann erstmal Heidenheim reagieren. Frank Schmidt wechselt gut, finde ich, bringt ja Zivzivaze und nimmt einen Sechser raus, dadurch eine etwas offensivere Ausrichtung. Finde, das zahlt sich voll aus, nicht nur, weil Zivzivaze dann das Tor macht. Aber auch dann gibt es wieder die richtige Reaktion von Schuster. Und ich finde, für mich ist so der Aufschwung von Freiburg gleichbedeutend mit dem Formanstieg von Yuito Suzuki, der ja die ganze Saison über schon am Anfang große Probleme hatte, immer weniger, ein bisschen besser reingekommen ist, immer wieder mal so angedeutet hat, was er kann. Aber jetzt ist so die erste Phase, wo der wirklich konstant so richtig abliefert. Mhm. Und du merkst, finde ich, in dem Spiel jetzt gegen Heidenheim auch wieder, der kommt rein und es verändert sich das Spiel. Es ist auf einmal eine andere Dynamik drin. Ne? Also du hast halt mit Höhler... Der ein Zehner, der ich finde, man unterschätzt ihn oft, Lukas Höhler, aber das ist halt einfach nicht so gewitzt und auch nicht so flexibel und überraschend. Also Yuito ist auch so ein Spieler, der auf verschiedenen Positionen dann auf einmal auftaucht. Dann ist er mal auf dem Flügel, dann holt er sich den Ball im Spielaufbau mal tief ab. Der hat eine super Dribbling-Qualität, der ist ein super gefährlicher Spieler, also hat auch eine hohe Abschlussqualität und das verändert dann das Spiel und das stellt halt Heidenheim dann vor Probleme. Und das führt dann am Ende meiner Meinung nach dazu, dass zum einen die Freiburger so einen Monat hinlegen gerade.
Ja.
Und zum anderen halt auch, dass sie dieses Spiel gegen Heidenheim dann noch gewinnen am Ende.
Ja, aber halt richtig on fire und genau zum besten Zeitpunkt in der Saison. Das muss man ja halt auch sagen, weil ich finde, die sind ja auch gar nicht so gut in die Saison gekommen. Es war auch vor einem Monat haben wir alle noch drüber geredet, dass sie sich vielleicht über die Liga nicht für den internationalen Wettbewerb qualifizieren. Jetzt sind sie an Frankfurt vorbeigesprungen auf Platz 7, der wahrscheinlich ja reichen wird fürs internationale Geschäft. Oder sie machen es halt über den DFB-Pokal oder sie machen es über die Europa League. Also Sie haben halt wirklich in 3 Wettbewerben noch die Chance, sich sogar gegebenenfalls für die Champions League zu qualifizieren.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist, da muss man einmal den Hut vor Julian Schuster ziehen. Wir haben oft ja auch ein bisschen genörgelt und das ist alles nicht so schick und so, aber das musst du auch erstmal hinkriegen in 3 Wettbewerben. Und ich habe mit Markus, unserem Redakteur heute, der ja diehard Freiburg-Fan ist, vorher nochmal darüber geredet, dass Vigo, das Rückspiel, war halt einfach auch neue Sphäre so gefühlt, finde ich, für Freiburg-Verhältnisse. Und das ist schon, da sieht man dann schon, dass da auch irgendwie eine Steigerung, eine fußballerische Steigerung so im Laufe der Saison auch nochmal dazugekommen ist. Also Props und dazu kommt natürlich auch Mansambi, so einer für mich, einer der Spieler dieser Saison überhaupt, weil auch heute wieder mit einem unnormal großen Impact während des ganzen Spiels, der kann einfach, so gefühlt kann der alles.
Wie alt ist der?
20, ne? 19 oder 20.
Ja, ich hätte jetzt gesagt 20, aber halt wirklich noch verdammt jung. Ja.
Also das ist schon Hut ab, lieber SC Freiburg.
Jetzt bin ich sehr gespannt, am Donnerstag dann im DFB-Pokal in Stuttgart. Ja. Das wird wirklich spannend, finde ich, weil da auch 2 Teams aufeinandertreffen könnten, die einen geilen Fußball zeigen. Mhm. Dass Freiburg auf den 7. Platz gesprungen ist, hat aber vor allem auch Frankfurt zu verantworten. 1-3 verloren gegen Leipzig, kann passieren, weil RB einfach gerade aktuell in Topform ist. Und ich muss trotzdem sagen, am Ende finde ich, das ist so ein bisschen das Frankfurt, was wir am Anfang der Saison gesehen haben.
Woran machst du es fest?
Ich finde, dass die Defensive wieder super instabil wirkt. Gerade bei dem ersten Tor, ja, Diomande, super Spieler, macht er klasse. Aber gefühlt sind alle Frankfurter da nur Zuschauer. Da geht keiner richtig drauf, der kann da am 16er entlang gehen und alle... Machen die Bewegung so ein bisschen mit, aber mehr halt auch nicht.
Da finde ich, darf man denen jetzt auch gar nicht so viel vorwerfen, weil diese querlaufende Bewegung in so einem hohen Tempo, wie Diomande die hat, das ist ultra schwer zu verteidigen. Und meiner Meinung nach musst du es, wenn dann, beim Start auf den ersten 2-3 Metern irgendwie hinkriegen. Weil danach ist der läuft ja an so vielen vorbei und du musst ja eigentlich vom einen zum anderen übergeben, aber innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde. Und das ist, finde ich, ultra kompliziert. Dass man dann vielleicht dann, er macht ja nochmal so einen Bogen nach innen, von halb links und nach innen, damit er den Ball auf dem rechten Fuß hat. Da kann man vielleicht vorstechen, aber er hat sich natürlich auch genau die Lücke ausgeguckt und der macht halt so schnelle Bewegungen. Für mich hat das auch was, also ich, keine Ahnung, ob das jetzt dem Plan von Riera entsprechen würde, wahrscheinlich eher nicht, aber ich finde, gegen diesen Dreiersturm von Leipzig spielst du am besten irgendwie mit einer Doppelabsicherung, also dass du einen direkten Gegenspieler hast und dann noch irgendwen, der zum Doppeln kommt. Das kann jemand aus dem Zentrum sein, das kann aber auch jemand sein aus einer Dreierkette zum Beispiel. So. Und die Eintracht verteidigt das alles immer 1-gegen-1. Beim 1-0 ist es Kali Buendo, der den ersten Zweikampf verliert, der ja auch noch kein Defensivspieler ist. Also ich verstehe nicht, warum da nicht noch irgendwie beispielsweise Brown als Außenverteidiger da ist, um zu doppeln. Und bei Nusa ist es genau das Gleiche. Es sind zweimal, beide Gegentore fallen nach in der Entstehung 1-gegen-1 zu auf dem Flügel. Und das ist für mich dann eher ein strukturelles Ding und hat jetzt, finde ich, nicht so mit dem Modus zu tun, in dem die Eintracht dann irgendwie vor Riera war. Also, beziehungsweise hast du unter Riera schon gesehen, dass sie es dann anders gemacht haben? So.
Ja, also, ich finde auch, am Anfang hast du ja auch Verbesserungen gesehen. Die haben doch, ich meine, sogar die ersten 4 Spiele kein einziges Gegentor kassiert unter ihm.
Ja, was aber natürlich schon auch an der Ballbesitzlastigkeit lag. So, ich will nicht sagen Ballbesitzqualität, aber sie, meiner Meinung nach, haben sie dadurch, dass sie sehr viel den Ball hatten, und zwar auch ohne wirklich progressiv zu sein, also sich daraus wirklich viele Chancen zu erspielen, haben sie aber natürlich schon dafür gesorgt, dass der Gegner es sehr, sehr schwer hatte, Torchancen zu generieren. Und das ist natürlich gegen Leipzig was anderes. Also das ist ja auch mit Leipzigs Konterstärke, musst du es natürlich auch ein bisschen abwägen. Ne? Also ich fand zum Beispiel, die Eintracht hat nicht so hoch gestanden, wie sie zuletzt unter Riera schon mal gestanden haben, einfach um nicht in Konter gegen, wie auch im Hinspiel, da haben sie ja 6 Stück gegen die gekriegt, laufen. So, das ist mit Sicherheit auch der richtige Modus, aber sie haben dann so die Balance nicht so richtig hinbekommen, die Kontrolle übers Spiel zu behalten oder überhaupt sich so richtig zu erarbeiten, und dadurch Leipzig dann auch so ein bisschen so den Flow zu nehmen. Also ist halt auch ein ultra starker Gegner.
Ja.
Und,
aber zum ersten Mal überhaupt in Frankfurt gewonnen. Normalerweise haben sie sich da immer schwer
getan. Es ist jetzt auch die erste Heimniederlage von Riera gewesen. Mhm. Aber wie siehst du das denn? Muss man denn da schon wieder über den neuen Trainer reden?
Da haben Tobi und ich ja auch schon öfter drüber geredet. Ich finde, es sind jetzt noch 4 Spiele, ne? Andererseits, wenn du dann halt überlegst, als Eintracht hast du natürlich das Ziel, international zu spielen, und da bist du jetzt erstmal, also Stand jetzt, sicher nicht dabei. Es gibt ja auch Szenarien, dass bis Platz 10 oder bis Platz 9 irgendwie,
auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, 10 ist nicht mehr möglich, weil Mainz nicht mehr in der Conference League ist, aber genau. Bis Platz 9, dass da was gehen könnte, dann bin ich wieder beim Thema, willst du Conference League Playoffs spielen als Frankfurt? Aber wen willst du jetzt für die letzten 4 Spieltage dahinsetzen?
Nee, die Saison werden die mit dem zu Ende machen, aber dann danach?
Ja, also würde mich tatsächlich nicht wundern, weil irgendwie, finde ich, wirkt er immer sehr uneinsichtig nach den Spielen. Also der hat manchmal so wilde Analysen, der hat nach dem Spiel ja auch gesagt, so, eigentlich war das ganz okay, was wir da gemacht haben. Da habe ich gedacht, boah, aber bei einem 1-3 weiß ich jetzt nicht, ob das so okay war. Natürlich ist Leipzig eine gute Mannschaft, aber als Eintracht hast du ja dann auch von dir selbst heraus den Anspruch, gegen Leipzig zu gewinnen, weil da ja halt auch 2 Welten aufeinanderprallen. Und man muss ja auch sagen, dass Leipzig schon sehr viele Chancen hatte, die sie liegen gelassen haben. Also das hätte auch richtig böse sein können.
Ja, ja, klar. Also das hat schon aufgezeigt, dass sie immer noch sehr anfällig sind gegen diesen Umschaltfußball. Und das Problem gab es ja schon, da bin ich dann, stimme ich dir dann spät doch noch zu, gab es schon unter Dino Topmöller ja auch, ja.
Danke dafür. Leipzig ist auf jeden Fall diesmal sicher im internationalen Geschäft mit dabei. Es ist noch nicht klar, welcher Wettbewerb, aber sie werden auf jeden Fall...
Also sind sie mindestens 9. oder?
Nee, sicher, sage ich ja. Wir wissen noch nicht, wie viele Plätze es sind, aber schlechter als Platz 6 wird es auf jeden Fall nicht. Das heißt, sie dürfen wieder international planen. Und das war ja das große Ziel für diese Saison. Leverkusen gegen Augsburg. Kommen wir zu dem Spiel, das Leverkusen verliert mit 1-2. Da war vergangene Woche nach dem Sieg gegen Dortmund so ein bisschen die Champions-League-Hoffnung wieder aufgeflammt, und die ist jetzt ganz schnell wieder erstickt worden.
Funny old game, sagen die Engländer dazu, oder?
Es ist halt irgendwie so das typische Leverkusen in dieser Saison. So,
findest du?
Ja, finde ich voll, weil du einfach null Konstanz drin hast. Du hast halt so dieses, okay, jetzt haben sie verstanden, was Julmann von ihnen will. War ja auch ein bisschen schwierig am Anfang mit dem schnellen Trainerwechsel. Also, nee, doch noch nicht. Aber jetzt sind sie wirklich endlich an dem Punkt, auch nicht. Also ich finde, die haben halt immer, wenn ich dachte, okay, sie sind jetzt auf einem guten Weg, dann kommt so ein Spiel wie gegen Augsburg.
Ja, wo sie ja schon sehr dominant
sind. Das stimmt.
Und ich finde auch,
Finn Dahmen einen super Job macht, das muss man auch sagen. Ja. Der hat sich sein WM-Ticket damit mehr oder weniger verdient, würde ich mal sagen. Aber trotzdem, du musst doch als Leverkusen den Anspruch haben, ein Team, das zu Beginn der Saison noch auf Abstiegskandidatenniveau war, dann durch Baum natürlich super gefestigt daherkommt, aber dass du halt, du musst gegen dieses Team mindestens einen Punkt holen.
Ja, na klar, aber sie spielen sich 3,4 XG raus. Ich finde, also zum Beispiel, Augsburg ist ja eigentlich total, also es spricht ja nichts dafür, dass die noch dafür oder irgendwas dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen. So, und dann finde ich, haben sie schon auch die Leverkusener ganz gute Ideen, weil das ist ja dann auch total schwierig, so einen Block da auseinanderzuspielen, so einen massiven. Und weiß ich nicht, Grimaldo fand ich zum Beispiel richtig gut, der war ja überall, ne? Teilweise auch so Sequenzen, wo der dann als Zehner agiert und für mich auch so mit der Grund neben Aleix Garcia, warum sie dann auch Maser in dem Spiel eigentlich, finde ich, ganz gut eingesetzt haben, auch Teller mal ins Laufen bekommen haben, nachher als Kofana eingewechselt worden ist, fand ich auch gut. Und das ist dann so ein Spiel, da ist der gegnerische Torwart dann halt einfach dein größtes Problem. Und das war in dem Spiel so. Ja, und dann hat Augsburg, die haben dann auch noch irgendwie eine Konterchance durch Kömür irgendwie kurz vor der Nachspielzeit. Und dass die dann diesen Elfmeter bekommen, ja, ist halt ein berechtigter Elfmeter. Das ist halt einfach, gehört halt einfach irgendwie zum Fußball.
Ja, es ist schon krass, wenn du überlegst, 36 Torschüsse haben die Leverkusener abgegeben in Richtung Tor tatsächlich. Und das hat nicht für einen Sieg gereicht. Das gab es, seitdem diese Daten erfasst werden, noch nie.
Ja, ich sehe Leverkusen nicht in der Champions League in der kommenden Saison. Also dafür ist mir das nicht konstant genug.
Und ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn du dir da wirklich was Neues aufbauen willst.
Ja.
Dann bist du in Europa League, damit du internationales...
Ja, also das ist natürlich schon der etwas dankbarere Wettbewerb. Das ist schon so. Weil du auch mal, das haben die in der Meistersaison ja eigentlich auch gut gemacht. Da kannst du halt wirklich auch, damals haben sie Flo Wirtz dann einfach mal entweder komplett rausgelassen oder dann ist er mal für die letzten 20 Minuten halt in dem Wettbewerb gekommen. Mhm. Weil gerade in dieser Liga-Phase dann für eine Mannschaft mit einem Kader wie Bayer Leverkusen da möglicherweise dann schon auch Optionen sind, um mal zu rotieren. Und nicht unbedingt nur in der Bundesliga. So, ne? Klar, das kann schon was bringen, aber so richtig, mir fehlt noch so richtig die, also so konkret zumindest die Idee, wo sie jetzt gerade genau hinwollen.
Mhm. Also ich weiß, wo sie hinwollen. Das ist nämlich die Champions League. Da müssen sie aber jetzt mittlerweile an mindestens zwei Teams vorbei, weil die TSG Hoffenheim jetzt auf Platz 5 gesprungen ist und wie überraschend gegen Dortmund gewonnen hat mit 2-1.
So überraschend eigentlich nicht.
Nee, finde ich auch.
Ich finde, man hat schon gemerkt, wie hast du das wahrgenommen? Beim BVB geht so langsam die Luft so ein bisschen raus, ne?
Ja, ich glaube, dass dann die Niederlage gegen Leverkusen auch noch ihren Teil dazu beigetragen hat, weil dann war klar, okay, wir können jetzt auch nicht eine Saison hinlegen, wo wir sagen, okay, wir haben nur gegen Bayern verloren, sondern es ist dann halt auch noch Leverkusen dazugekommen und dann ist es irgendwo in Anführungszeichen nicht so schlimm, dass du auch dann in Hoffenheim verlierst. Es ist halt maximal unglücklich, weil es einfach zwei Elfmeter sind, zwei Handelfmeter für Hoffenheim. Ich finde den ersten wirklich schwierig, weil Niklas Süle da wegrutscht. Sich im ersten Moment dachten alle, der hat sich das Knie komplett abgerissen einmal. Es gab ja ein bisschen Entwarnung. Es kann sogar sein, dass er theoretisch zumindest für den BVB noch spielen könnte in dieser Saison. Also keine allzu schlimme Verletzung. Mhm. Und er dreht sich halt weg. Und wahrscheinlich ist es, also der Arm geht schon ein bisschen hoch. Das ist, Schutzarm gibt es nicht mehr. Deswegen ist es ein okayer Elfmeter, aber ich finde es schon. Ja, so im Wegdrehen hebt er halt den Arm und in der Wiederholung sieht es schon so aus, als sieht er den Schuss kommen und hebt dann den Arm, um sein Gesicht zu schützen. Und dann ist es ein Handelfmeter, aber es ist halt. Also, wenn du dann da liegst und quasi während der Behandlung wurde dann gecheckt und es hieß, okay, das ist ein Elfmeter.
Ja, es ist natürlich bitter. Es kann halt ein Reflex sein, ne? Also, er sieht klar. Da ist jetzt die freie Schussbahn, weil ich rutsche hier gerade weg und hat wahrscheinlich auch noch Schmerzen im Knie. Mhm. Und ich finde, man kann das da schon reininterpretieren. Er guckt auf den Ball und sieht, okay, da kommt jetzt gleich der Schuss und dann geht der Arm so hoch. Das kann man da schon reininterpretieren. Ja. Das ist natürlich maximal unglücklich.
Ich finde, es ist ja egal, aus welchem Grund er das macht. Aber das macht, um sein Gesicht zu schützen oder halt um den Ball abzulenken, ist so oder so das gleiche Ergebnis. Das gibt dann halt.
Also die Regel ist dann an der Stelle jetzt schon klar. Er verhindert damit, dass der Ball aufs Tor fliegt und dann... Ja, kann man schon verargumentieren, dass das ein Elfmeter ist. Mhm. Auch wenn ich im ersten Moment auch gedacht habe, Alter, kannst du doch nicht den Elfmeter
geben. Nee, habe ich auch gedacht. Und beim zweiten war es dann schon eindeutiger, als Riason sich halt wegdreht. Und ich würde immer sagen, das ist eine natürliche Bewegung, wenn du dich wegdrehst und der Arm geht raus, weil das dann einfach, ich weiß nicht, wie man das nennt, Fliehkräfte oder so sind, die dafür sorgen.
Dann musst du aber, dann bist du aber irgendwie so wie so eine Marionette. Dann ist dein Arm, wenn der von der Fliehkraft wegfliegt,
ja, wenn du dich drehst,
einfach so durch die Gegend. Ja, das ist schon so. Also du machst, ich glaube, zur Stabilisierung
ja, genau, den Arm so also raus. Der geht automatisch raus, aber das habe ich tatsächlich schon öfter gesehen, dass es dafür dann auch einen Elfmeter
gibt. Ja, da wird die Richtung auch abgefälscht und es gibt ja, die sagen ja nicht mehr absichtliches Handspiel, sondern nicht absichtliches strafbares Handspiel.
Ja.
Das ist es dann an der Stelle halt auch. Ist halt maximal ärgerlich, aber man muss an der Stelle, finde ich, auch sagen, es gab in dieser Saison auch genügend Spiele, in denen der BVB schon ein bisschen Matchglück hatte.
Ja.
Also wenn ich jetzt zuletzt an Köln denke, wo sie halt dann das Glück haben, dass der FC nicht einen Handelfmeter bekommt am Ende, dann muss man auch einfach mal damit leben. Und ich finde, im Hinspiel, das habe ich ja immer gefeiert, so wie Kovac gegen die TSG im Hinspiel agiert hat. Für mich war jetzt die TSG die cleverere Mannschaft. Ja. Haben natürlich auch so ein bisschen den Spielverlauf und dann halt diese Situationen auf ihrer Seite. Aber ja, Elfmeter hin, Elfmeter her. Am Ende, unterm Strich, finde ich, ist das schon auch irgendwie ein verdienter Sieg.
So. Absolut. Ich finde, die sind, glaube ich, mit 11-1 Torschüssen in die Pause gegangen und dann kam halt noch gefühlt ein Zweiter vom BVB dazu, der dann halt zum Tor durch Guirassy geführt hat und das war's. Also da finde ich, konnte man schon ein bisschen rauslesen, dass die Saison gelaufen ist. Damit ist Gregor Kobel aber gar nicht einverstanden.
Brauchen keine Motivation. Wenn du das Trikot von Borussia Dortmund anziehen darfst, muss es Motivation genug sein.
Finde ich auch. Also ich finde, es ist auch unfair den Teams gegenüber, wenn du jetzt am Ende so ein bisschen herschenkst, weil du hast halt einfach Gegner, für die es um was geht und andere Gegner, die natürlich hoffen, dass sie die Punkte nicht holen. Ja.
Ja, bin ich komplett auf deiner Seite und trotzdem ist es ja irgendwie menschlich, wenn du so in so einem Spiel, also es geht da ja schon auch um Nuancen, ne? Also es sind ja auf dem Niveau dann trotzdem Kleinigkeiten, so. Der Unterschied zwischen 99 und 100% oder 101%, ne? Aber klar, das kann ich schon grundsätzlich verstehen. Ich finde, es würde jetzt aber zu weit gehen zu sagen, der BVB hat das abgeschenkt oder so. Nee. So war es ja nicht.
Es ist auch, ich bin mir ganz sicher, dass Kovac das nicht zulassen wird, dass der BVB jetzt nur noch solche Spiele spielt. Also da wird sich, glaube ich, schon ein bisschen was ändern. Hoffenheim spielt jetzt beim HSV und Dortmund gegen Freiburg. Da können sie quasi Wiedergutmachung betreiben, damit der Druck von hinten nicht so groß wird. Ja. Ein Spiel haben wir noch von diesem Wochenende und das war das Meisterschaftsspiel. Die Bayern gewinnen mit 4-2 gegen Stuttgart, obwohl der VfB erstmal in Führung geht. Sehr schönes Tor von Fürich. Und dann brauchen die Bayern wenige Minuten, um aus einem 0-1 ein 2-1 und dann 3-1 zu machen. Das ist schon richtig beeindruckend einfach.
Ja, der VfB gerade beim 2-1 mit diesem Fehler von Jeltsch bereitet ihnen dann schon die Bühne. Und trotzdem, das ist ja auch sowas, weshalb ich so denke, es kann eigentlich nicht verdienter sein, dass sie Meister sind, weil sie halt einfach auf jede Situation immer irgendwie eine Antwort haben. Ne? Also ob der späte Sieg gegen Freiburg noch ist. Jetzt, Stuttgart hatten sie wahrscheinlich auch ein bisschen anders erwartet. Stuttgart ja irgendwie mit einer, finde ich, schon sehr, sehr zurückhaltenden Herangehensweise zu Beginn des Spiels. Nicht so wild, wie sie das im Hinspiel gemacht haben und wie der VfB es ja sonst eigentlich auch oft angeht. Ne? Also eher aus einer gesicherten, gesettelten Ordnung heraus versuchen zu agieren, was ja gegen die Bayern oft auch gar nicht so eine gute Idee ist. Mhm. Hat am Anfang aber ganz gut funktioniert und trotzdem haben die Bayern sich dann ruckzuck damit abgefunden und dann wieder einen Weg gefunden, mit dieser Spielanlage umzugehen und achtmal rotiert und so im Vergleich zum Champions-League-Spiel. Also das ist alles schon maximal beeindruckend. Und ey, wir reden hier über den VfB Stuttgart. Die sind Champions-League-Kandidat und die Bayern kommen da, rotieren achtmal.
Ja.
Und gewinnen dann mal eben ganz entspannt, so gefühlt ganz entspannt.
Ja, ich habe
auch. Auch wenn das nie entspannt ist, das muss man ja sagen. Das ist ja ein Teil des Erfolgsgeheimnisses.
Ich fand halt wirklich so, ne, du gehst mit einem 1-3 aus Stuttgarter Sicht aus der Pause raus und dann, ach so, ja, Kane und Olise dürfen dann jetzt auch mitmachen. Ja. Ich meine, fairerweise muss man sagen, dafür ist Diaz rausgegangen und Musiala. Also es war jetzt nicht, dass sie die komplette Offensive da aufs Feld gestellt haben. Aber das ist halt schon, ich würde mir verarscht vorkommen als Stuttgart, wenn das passiert. Ich habe zwischendrin gedacht, es ist eigentlich ganz gut, dass es so eindeutig war über lange Zeit, weil beide eben jetzt DFB-Pokalspiele vor der Brust haben und sich schon mal so gedanklich darauf einstellen konnten. Aber ich finde, nach dem 4-2 hat Sebastian Hoeneß kurz mal den Eindruck gemacht, als würde er sagen, ey Leute, vielleicht geht da noch was.
Ja, ist ja, kann man ja auch grundsätzlich auch verstehen. Finde ich auch, eigentlich sollte das immer so sein, so. Aber trotzdem ist natürlich auch in dem Spiel komplett utopisch gewesen, dass da noch was hätte gehen können. Ja, und am Ende ist der FC Bayern der einzig verdiente Meister. Und da, das muss man auch am Ende respektieren, auch wenn die Freude darüber gefühlt jetzt sich jetzt schon noch ein bisschen in Grenzen hielt. Ne?
Ja, ich finde, Joshua Kimmich fasst ganz gut zusammen.
Ja, man ist dann schon stolz, dass wir das so in der Art und Weise geschafft haben mit der deutschen Meisterschaft. Auf der anderen Seite haben wir natürlich im Kopf, dass wir noch was vorhaben in dieser Saison. Jetzt heute können wir es, glaube ich, kurz genießen. Es wird jetzt nicht ganz so ausgelassen gefeiert. Ich glaube, das machen wir dann am letzten Spieltag, weil wir einfach noch viel vorhaben.
Und das mit diesem viel zu dünnen Kader, von dem wir alle ausgehen.
Ja, aber das ist ja noch eine Facette, die wirklich krass ist, dass sie ihr Nachwuchsleistungszentrum mittlerweile zu einem echten Faktor für ihren Kader gemacht haben. Und da ist Lennart Kahl ja eigentlich wirklich nur die Speerspitze. Ne? Auch heute wieder Einwechslungen von U19-Spielern wie selbstverständlich. Und das ist ja auch was bei den Bayern ganz, ganz lange gar nicht existierte. Und auch das muss ja Vincent Kompany gut geschrieben werden, weil der ja das an den Start bringt, dass sie das dann so hinbekommen, diese Spieler zu integrieren, dass die auch ja eigentlich reingeschmissen werden können und es fällt eigentlich gar nicht negativ auf.
Ich finde eh, dass der in der Saison super clever rotiert hat. Also bei ganz vielen Spielern, wo wir zwischendrin dachten, boah, du musst dem doch mal eine Pause gönnen, aber er hat das halt perfekt dosiert, genau. Finde ich. Also ja, stark gemacht. Sehr viel von dieser Meisterschaft geht auf das Konto von Vincent Kompany, der auch irgendwann mal nur die Notlösung der Bayern war und sich als echter Gewinn jetzt am Ende rausgestellt hat. Schneller Blick noch in die zweite Bundesliga. Da ist Schalke nämlich jetzt definitiv auf Aufstiegskurs, hat auch gegen Preußen Münster souverän gewonnen, hat jetzt 6 Punkte Vorsprung schon auf den Relegationsplatz und 7 sind es auf den ersten Platz, der sicher nicht zum Aufstieg dann eben reicht. Paderborn ist auf Platz 2, Elversberg hat sich an Hannover vorbeigeschoben. Auf Platz 3, aber alles noch spannend. Nur Darmstadt muss vielleicht so ein bisschen abreißen lassen, weil das sind jetzt halt schon 5 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Da muss noch einiges passieren in den letzten 4 Spielen.
Ja, das geht so ein bisschen in eine andere Richtung, als wir prognostiziert haben, Anne.
Ja,
an der einen oder anderen Stelle.
Es erinnert mich ein bisschen an die Rückrunde vergangene Saison, wo es dann auch so ein bisschen dahin ging. Dann so ein bisschen Verletzungspech mit drin und vielleicht auch echt so der Knick nach dem verlorenen Topspiel gegen Hannover, dass da ja eben auch nur eine Niederlage gegen Fürth drin war. Bevor wir uns jetzt verabschieden, haben wir aber noch einen Doku-Tipp. Das ist diesmal nichts zum Hören, sondern was zum Gucken. Und ich finde das ultra spannend, weil es geht so ein bisschen um die Finanzierung im Fußball.
Ja, die Frage ist, wer verdient woran und wie gerecht ist eigentlich so der Wettbewerb? Ne? Fußball in Zeit in der Mediathek, in der ARD-Mediathek, habe ich direkt, als sie rausgekommen ist, habe ich die beide Folgen, die es gibt, die nächste kommt erst am kommenden Freitag, habe ich beide durchgeguckt, finde ich unglaublich spannend und es zeigt halt manchmal auch noch so ein bisschen die Absurditäten, weil man muss ja schon auch sagen, bei allem Lob für den FC Bayern, die haben ja quasi ein Monopol in der Bundesliga und das hat natürlich schon auch was dann mit dem Wettbewerb in der Liga zu tun und was ich wirklich beeindruckend fand, Mark Lenz, der Geschäftsführer der DFL, also der Vereinigung der Profivereine in Deutschland, hat gesagt, ja, dadurch, dass es halt diese 50+1 Regel gibt, dass Investoren in Deutschland eigentlich nicht die volle Macht über einen Verein übernehmen können, das hat dazu geführt, dass etwa 15 Milliarden Euro nicht investiert wurden in den Fußball in Deutschland. Und das ist natürlich dann schon was, wenn du dir anguckst, wie groß die Schere im Vergleich zur Premier League oder mit der Premier League dann jetzt gerade ist, dann ist es natürlich schon was, wo dann einige auch anfangen, drüber nachzudenken. Sehr sehenswerte Doku, schaut's euch an.
Dann sollte man sich vielleicht nochmal die Begegnungen in den internationalen Wettbewerben angucken und dann kann man drüber nachdenken, ob man die 15 Milliarden wirklich braucht oder nicht. Aber auf jeden Fall habt ihr was zu tun für die Zeit bis Mittwoch, weil es ist ja erst am Mittwoch DFB-Pokal. Mhm. Mittwoch und Donnerstag wird gespielt, hört er live bei uns in der Sportschau-App und bei ARD Sounds. Und am Donnerstag kommt auch schon die nächste Folge Bundesliga-Update.
Und auch da seid ihr hoffentlich dabei. Danke, dass ihr jetzt dabei wart.
Bis dann.